Demokratie Online, Podcast, Blog, Informationen und Vernetzung. Im Internet erreichbar unter demokratie-online.net. Redaktion, Produktion und am Mikrofon Silvia Schmidt. Stimmt es wirklich, dass die Friedensbewegung in Deutschland dabei ist, zu versickern? Dass nur noch ein paar ewig Gestrige und Linke ihre Rituale durchführen, die kaum noch jemanden interessieren? Wenn man Friedensinitiativen auf Demonstrationen, Transparente, Protestlieder und Protestrufe reduziert, dann sieht das ganz danach aus. Und richtig ist sicherlich, dass auf Friedensdemonstrationen die politischen Inhalte eher links von CDU, CSU, FDP und teilweise auch der SPD stehen. Das ist auch insofern kein Wunder, weil Wirtschaftsliberalismus weltweit zu Ungleichheit und Armut geführt hat. Die Parteien werden kaum gegen ihre eigenen Programme demonstrieren. Dann wehen auf Kundgebungen zusätzlich noch Fahnen von linken Parteien und Gruppen, ohne dass auf diesen Fahnen irgendetwas zum Thema der Protestveranstaltung steht. Und schon wird aus Frieden ein linkes Thema. Doch bei näherem Hinsehen ist das Bild Friedensbewegung viel bunter. Demonstrationen sind natürlich immer noch ein wichtiges Mittel, die eigene Meinung zu äußern. Jeder kennt die Bilder aus Ägypten von 2011, doch bekannt ist auch, was die folgenden Regierungen aus dieser Chance gemacht haben. Dass sich Tunesien nach einer sehr kritischen Zeit anders entwickelt hat, liegt sicherlich an kompromissfähiger Politik. Nach dem Anschlag in einem tunesischen Urlaubsort demonstrierten vor ein paar Wochen Regierungs- und Oppositionsparteien gemeinsam. Und mit ihnen zivilgesellschaftliche Organisationen, Bürger, Bürgerinnen. Es war ein Ennahda-Politiker, der sagte, die Terroristen hassen unser demokratisches Projekt, das bislang einzig erfolgreiche in der arabischen Welt. Wie sieht es bei uns in Deutschland mit Wirksamkeit von Demonstrationen aus? In den 1980er Jahren verschafften sogenannte Prominentenblockaden einem kleinen Ort weltweites Medienecho. Die gewaltfreien Blockaden von Mutlangen hatten selbstverständlich Wirkung. Sie erreichten ihr Ziel aber nicht wirklich. Die Pershings kamen trotzdem. Sie blieben bis Anfang der 1990er Jahre. Im Bundestag hatten 286 Mitglieder für die Stationierung gestimmt, immerhin 226 waren dagegen. Nur wenige Tage nach dieser Abstimmung waren aber schon die ersten Teile in Mutlangen. Trotz dieser Ohrfeige wurde weiter demonstriert und blockiert. Bis 1987. Im gesamten Verlauf standen fast 3000 Menschen vor Gericht, einige davon wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Bei der letzten großen Blockade saßen dann auch Richter und Staatsanwälte auf dem Asphalt. Erst 1995 urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass das Verhindern einer Weiterfahrt durch auf den Weg setzen kein Tatbestand mehr sei. Der Bundesgerichtshof fand jedoch einen trickreichen Umweg. Als Trick sah es Professor Dr. Henning Ernst Müller an. Er schrieb am 31.03.2011 dazu einen Artikel im Backblock. Und jetzt halten Sie sich fest. Müller gibt wieder, was sich der BGH ausgedacht hatte. Zitat aus dem Artikel: Jedoch würden die folgenden Fahrzeuge ab der zweiten Reihe mit mehr als der bloßen Anwesenheit der Blockierer genötigt, weil ihr Fahrweg ja durch die vordere Reihe blockiert sei. Das heißt, die Sitzblockierer benutzten die erste Reihe in mittelbarer Täterschaft zur gewaltsamen Blockade der zweiten bis x-ten Reihe. Nach den Angaben im Artikel wird beim Gerichtsverfahren jedoch auch auf den Zweck der Blockade geschaut. Das war vorher anders. Etwas erreicht, sagen die Aktivisten von Mutlangen heute. Die Gemeinde Schwäbisch Gmünd teilt auf ihrer Website im Rückblick mit: Durch die gegen die Friedensbewegung durchgesetzte Stationierung der Pershing sah sich aber die UdSSR veranlasst, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Diese Sendung blickt zurück in die Geschichte der Friedensbewegung und verfolgt ein paar ihrer Fäden bis in die Gegenwart. Es muss auch über den Tellerrand hinausgeschaut werden, denn Friedensbewegung ist international. Es werden also regionale, nationale, internationale Initiativen vorgestellt. Manche davon sind zwar schon bekannt genug, doch lohnt sich ein Blick darauf, warum sie entstanden sind, wie sie arbeiten, wie sie sich in Konflikten verhalten. Nicht weniger wichtig ist die Vielfalt der Friedenswege. Zwar nennt sich nicht jede Initiative ausdrücklich Friedensinitiative, doch geht es immer um ein besseres Miteinander oder um Völkerverständigung. Die Auswahl der Personen und Initiativen in dieser Sendung ist eine Stichprobe. Die Reihenfolge, in der sie genannt werden, ist keine Bewertung. Und damit nicht eine endlos lange Liste von Namen und Aktivitäten hier runtergeleiert wird, bin ich an manchen Stellen etwas länger stehen geblieben. In black mask they sit in wait of kills. In full of mud, stick snaps in the snow. They know they glow in the dark. They pull the light straight out of. Weil die Friedensbewegung häufig auf Demonstrationen reduziert wird, sei an dieser Stelle noch eine kleine, aber ziemlich aussagekräftige Anekdote erzählt. Neben Vorwürfen wie lahm, langweilig, überaltert, musste sich die Friedensbewegung auch schon anhören, untätig zu sein. 2011, im ersten Jahr der Arabischen Revolution, hatte ein Kommentator der Tageszeitung Die Welt kritisiert, die Gutmenschen würden sich mit Lichterketten und Solidaritätsbekundungen zurückhalten. Die verschiedenen Zweige der deutschen Friedens- und Demokratiebewegung würden den Menschen nicht helfen, die gerade ihr Leben riskierten.
Möchten Sie sich dazu äußern?
Nee, momentan nicht, danke.
Was soll der Mitarbeiter eines Rüstungskonzerns zu einer Demonstration gegen den eigenen Arbeitgeber sagen? Was er zumindest nicht sagte, war, dass seine Firma hier ganz übel verleumdet wird.
Deutsche Waffen, deutsches Geld! Morde mit in aller Welt! Deutsche Waffen, deutsches Geld! Morde mit in aller Welt!
Diese kleinen Szenen waren vom Oktober 2012. Sie fanden vor der Düsseldorfer Zentrale des Konzerns Rheinmetall statt, dessen Defense-Sparte, also Defense wie Verteidigung, von Munition bis Flugabwehrsystemen alles Mögliche liefern kann, was Tod bringt und Kriege verlängert. Die Düsseldorfer Polizei war an dem Tag damit beauftragt, Mitarbeitern ungehinderten Zugang zu ihrem Arbeitsplatz zu verschaffen. Und das hätte sie in jedem Fall auch getan. Beim Protest ging es konkret um den Leopard 2-Panzer, der sehr gut in Städten einsetzbar ist. Anfragen aus Saudi-Arabien standen im Raum. Wie die saudische Regierung zum arabischen Frühling und zur Demokratie steht, ist bekannt. Rheinmetall zählt zu den großen Ausstellern auf der großen Militärmesse IDEX in Abu Dhabi, der Hauptstadt von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die IDEX-Messe scheint ein echter Treffpunkt für technikbegeisterte, kriegsspielende, waffennarrische Männer zu sein. Was denken die wohl über Friedensdemonstrationen? In der Ausgabe 49 vom Dezember 2012 fasste der Spiegel ein weiteres Dilemma der Friedensbewegung zusammen. Krauss-Maffei habe in der ersten Juliwoche einen Leopard 2 zum Test in die saudi-arabische Wüste geschickt. Mit dabei ein Offizier der Bundeswehr. Im Jahr davor, also dem Revolutionsjahr 2011, habe die Bundesregierung eine Voranfrage der Saudis positiv beschieden. Eine Demonstrantin gegen den Panzerdeal war Barbara Gladisch. Sie ist schon länger im Rentenalter, kam als tot verkleidet, wirkte aber noch sehr lebendig. Ich fragte sie, ob sie das Gefühl hat, etwas erreichen zu können. Optimistisch war sie nicht gerade. 1997 kam die Sonderschulpädagogin als OSZE-Wahlbeobachterin nach Tschetschenien. Im gleichen Jahr begann sie, in Tschetschenien Rehabilitationszentren für kriegstraumatisierte Kinder aufzubauen. Im Zusammenhang mit Protest- und Informationsveranstaltungen gegen Rüstungsgeschäfte und Krieg lernte ich unter anderem das Netzwerk Friedenssteuer kennen. Es beruft sich unter anderem auf Informationen der Datenbank Gewissensfreiheit. Und diese wird hauptsächlich von Juristen betrieben. Die Internationale Organisation für eine Friedenssteuer hat sogar beratenden Status beim Wirtschafts- und Sozialrat der UNO. Das deutsche Netzwerk beschreibt auf seiner Website ein nächstes Hindernis, das der Friedensbewegung im Weg steht: Zeit und Geld. Das Netzwerk Friedenssteuer hat in über 25-jähriger Erfahrung mit Gerichtsprozessen und Abgeordnetengesprächen feststellen können, dass mit guten Argumenten, wenn auch langsam und schrittweise, ein Umdenken zu erreichen ist. Was gibt es noch neben Demonstrationen und langwierigen juristischen, politischen Auseinandersetzungen für Frieden? I think it's about time for me to rhyme like a rapper. Maybe even start to walk and talk like a rapper. I wear gold chains that are fat like a rapper. As I walk down the block looking dapper like a rapper. Like a what? It's like you washed my soul clean. Since I met you, babe, my vibe's been sticking to a new scene. Fußball natürlich. In Kolumbien und anderswo wird Fußball für den Frieden gespielt. Auf dem kolumbianischen Feld treffen sich verfeindete Banden und Stadtviertel. Die Organisatoren kommen oft selbst aus den Vierteln oder waren Bandenmitglieder. Die Regeln bei diesem Fußballspiel für den Frieden sind jedoch gewöhnungsbedürftig, vor allem für Machos. Ein deutscher Sportwissenschaftler und Soziologe, der in Kolumbien arbeitete, hat sie entwickelt. Er nannte das Straßenfußball für Toleranz. So müssen beispielsweise mindestens zwei Mädchen in jeder Mannschaft mitspielen und eine davon soll das erste Tor schießen. Schimpfworte oder Fouls werden bewertet, auf der Plusseite stehen faire Gesten anderen Spielern gegenüber oder Fairness im Zweikampf. Einfach war die Einführung dieses Fußballs für den Frieden keineswegs. Erst nachdem kolumbianische Bandenchefs überzeugt werden konnten, kam die Sache in Gang. Inzwischen hat die Regierung das Programm angenommen und daraus einen ganzen Plan gemacht. Den Plan Decenal de Football für 10 Jahre. Der Plan soll allgemein zu einem friedlichen Zusammenleben beitragen und er soll Gewalt in Stadien abbauen. Freude, nicht Tragödie, ist das Motto. Auch im deutschen Bundesland Brandenburg finden solche Spiele statt. Dort ist die Ausgangssituation natürlich eine ganz andere. Hier geht es speziell um Abbau von Fremdenfeindlichkeit, aber auch um sportliches Talent und um soziale Fähigkeiten. In Indien oder Pakistan ist es nicht Fußball, sondern Cricket. Cricket for Peace ist eine Initiative, Cricket für den Frieden. In black mask they sit in wait of kills. Bei der Suche nach Fußball für Frieden-Projekten habe ich zufällig den Verein der Zugvögel gefunden. Das ist ein Netzwerk aus jungen Freiwilligen. Ursprünglich hatten weltwärts Freiwillige in Ecuador gearbeitet. Irgendwann kamen Ecuadorianer nach Deutschland. Und inzwischen sind die Zugvögel ein Netzwerk aus Partnerorganisationen der Länder Nepal, Uganda, Mexiko, Ruanda und eben Deutschland. Junge Ausländer und Ausländerinnen kommen auch zu uns, um in sozialen oder kulturellen Einrichtungen mitzuhelfen. Das Gefälle Industrieland, Entwicklungsland soll gelockert werden.
Wir sind in einer Gesellschaft, in der, glaube ich, Angst eine riesige Rolle spielt. Und da gibt es Gründe dafür, die ich jetzt hier nicht diskutieren möchte. Aber und diese Angst führt dann, also Angst ist überwunden mit Courage. Ja, und so ist es. Ja, ich glaube, unsere Gesellschaft ist in riesig großen Schwierigkeiten, gerade weil der Mut fehlt.
Josef Weizenbaum, geboren 1923, einer der IT-Pioniere, hier im Dokumentarfilm Weizenbaum – Rebel at Work von Silvia Holzinger und Peter Haas. Der Film erschien 2006 im Verleih von Ilmare Film, 2 Jahre vor Weizenbaums Tod. Der Informatikprofessor hatte praktisch bis zuletzt gearbeitet, hatte Auseinandersetzungen geführt und Vorträge gehalten. Er wurde unter anderem Professor für Computerwissenschaften am Massachusetts Institute of Technology, dem bekannten MIT. Er schrieb aber schon in den 1970er Jahren ein Buch mit dem Titel »Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft«. Weizenbaum war jedoch auch Vorstandsmitglied des amerikanischen Zweigs vom Internationalen Versöhnungsbund und er war Mitgründer der Computer Professionals for Social Responsibility, was ungefähr übersetzt werden kann mit Computerfachleute in sozialer Verantwortung. Das FIF, Forum der Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, ist unter anderem durch Weizenbaums Initiative entstanden. In einem Kamerasystem, das Fußballroboter von oben beobachten und analysieren konnte, sah der Informatikprofessor die Drohne über einem Kriegsschauplatz. Weizenbaum bringt uns zum Nachdenken, welche Folgen unser Tun hat. In den langen Gesprächen warnte er zum Beispiel davor, Maschinen zu vermenschlichen.
It reminds me also of a question that Abraham Lincoln once asked his cabinet while he was president of the United States. If we called the tail of a cow a leg, how many legs would a cow have?
Mich erinnert das an eine Frage, die Abraham Lincoln mal seinem Kabinett stellte, als er noch US-Präsident war. Wenn man den Schwanz einer Kuh Bein nennen würde, wie viele Beine hätte die Kuh? Die Kabinettsmitglieder hätten wohl aus Respekt vor dem Präsidenten und sicherlich auch aus Furcht um ihren Job gesagt, 5 Beine. Nein, habe Lincoln geantwortet, es waren 4. Es sei egal, wie man den Schwanz der Kuh nennt, sie hat nur 4 Beine. Weizenbaum erzählt diese Begebenheit im Zusammenhang mit dem Verhältnis Mensch-Maschine. Roboter sind keine Maschinen, auch dann nicht, wenn man sie so baut und programmiert, als wären sie es. Dass Informatiker, die bei der Entwicklung sehr spezieller IT mitarbeiten und danach ihre Verwendung kritisieren, wirkt etwas seltsam. Ähnlich wie der Physiker Hans-Peter Dürr hatte ja auch Weizenbaum erst Karriere in der kritisierten Branche gemacht. Doch wer einen Genozid durchführen will, der schafft das auch mit relativ einfachen Waffen. Wir können jeden brutalen Stammeskrieg mit Pfeil und Bogen dazurechnen. Der Krieg gegen Ureinwohner der USA fand ohne jede IT statt. Und Ruanda 1994 gab ebenfalls ein sehr trauriges Beispiel von Dual Use, von der zweifachen Nutzung eines Dings. Macheten sind lange, sehr starke Messer, die im Buschland oder auf Zuckerrohrfeldern sehr hilfreich sind. Ist es also fast gleichgültig, ob man Macheten oder Soldatenroboter herstellt?
It's an assertion made by a woman at MIT who works on very small robots, and obviously they can be used as soldiers in some sense. And as she points out, that if you send out 1,000 of them, you lose 800, you've still got 800 that can do the job.
Es gibt da die Aussage einer Frau, die beim MIT sehr kleine Roboter entwickelt, die offensichtlich auch als Soldaten eingesetzt werden können. Die Frau sagte, wenn du 1,000 davon einsetzt und 800 verlierst, hast du immer noch 800, die den Job machen können.
Of course, what one of the things we want to do is to save lives. You know, and the thought that came to me was again the question, the American soldiers who flew the planes that dropped the bombs on Hiroshima and Nagasaki, how many did we lose? Well, we didn't lose any at all, you know. But how many people did we kill? Well, altogether, perhaps 300,000-400,000 on that day, you know, and people are still dying from leukemia and things like that. Seems to me a strange way to try to save lives.
Sie sagte, natürlich wollen wir auch Leben schützen. Der Gedanke, der mir dabei kam, war wieder die Frage, die amerikanischen Soldaten, die die Flugzeuge flogen, von denen aus die Bomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden. Wie viele haben wir verloren? Wir haben überhaupt niemanden verloren. Aber wie viele Menschen haben wir getötet? Insgesamt vielleicht 300.000 bis 400.000 an einem Tag. Und Menschen sterben immer noch daran, zum Beispiel durch Leukämie. Das scheint mir doch ein merkwürdiger Weg zu sein, zu versuchen, Leben zu schützen.
Aber es könnte sein, wie Eisenhower mal gesagt hat, ich glaube es war 1953, dass die Menschheit wird Frieden so dringend haben wollen, dass wir es ihnen besser geben. That we had better give it to them. Nicht? Er meinte we, also die Regierungen der Welt zum Beispiel. Nicht? Und da habe ich eine kleine Hoffnung. Ich glaube, der große Protest weltweit, die großen Demonstrationen weltweit, ich habe jetzt vergessen, ob es 2001 oder 2 war, also gegen einen Krieg, Afghanistan und Irak war da am Horizont, könnte man sagen, also Krieg, der noch gar nicht angefangen hat und der Weltprotest, das hat mir gesagt, dass die Menschheit, also ein großer Teil, ein wichtiger, ein überhaupt nicht trivialer Teil der Menschheit und auch der einfachen Menschheit, also nicht Staatsmänner oder Diplomaten und solche Politiker, haben erkannt, dass der Krieg selbst der Feind ist.
Josef Weizenbaum im Gespräch mit Silvia Holzinger und Peter Haas für den Dokumentarfilm Weizenbaum – Rebel at Work – Ein Rebell bei der Arbeit. Der Faden Informatik und Hochtechnologie führt zum modernen Krieg mit Drohnen. Doch schon wieder kommt gleichzeitig eine Friedensorganisation. Sie wurde von Juristen und Jurastudenten an der Stanford Law School in den USA gegründet. Die Organisation würde auf Deutsch heißen Internationale Menschenrechts- und Konfliktlösungsklinik. Auf Initiative dieser Klinik wurde direkt in Pakistan die Dokumentation Living Under Drones gedreht, Leben unter Drohnen. Dieses Leben ist geprägt von Verletzung, Tod, Traumatisierung und Angst. Keineswegs sind Drohnen so zielsicher, wie es Produktbroschüren oder Politiker behaupten. Was der Informatiker Josef Weizenbaum gerade sagte über die Menschen, die sich Frieden wünschen, galt, das überraschte viele Menschen in den 1980er Jahren, auch für die Russen. Man konnte sich bloß schwer begegnen, denn dazwischen war der eiserne Vorhang. Ich erinnere mich an die Nachrichtensendungen der 1980er Jahre. Die Familie saß wirklich jeden Abend vor der Glotze und alle Zeichen schienen auf Krieg zu stehen. Schuld war natürlich ausschließlich die Regierung in Moskau. Sie war es auch, zumal sie in ihrem eigenen Land keine Demokratie zuließ, aber sie war es eben nicht nur. Eine Organisation, die 1980 mitten im Kalten Krieg zwischen USA und Sowjetunion gegründet wurde, war IPPNW. US-amerikanische und russische Kardiologen setzten sich trotz aller Vorbehalte zusammen, um den drohenden Atomkrieg zu verhindern. Was Sie gleich in kurzen Ausschnitten hören, ist eine ganz besondere Konferenz. 1984 bekam IPPNW die Beyond War-Auszeichnung, sinngemäß jenseits des Krieges. Die Konferenz fand in San Francisco und Moskau statt, per Satellit. Viele Menschen diesseits und jenseits des Eisernen Vorhanges sahen die Konferenz, entweder als Live-Übertragung oder später durch die Aufzeichnung. Sie finden den entsprechenden Link zu dieser ganzen Aufnahme im Artikel zur Sendung. Und ich gebe in den nächsten Tagen noch eine kleine Übersetzung dieses Teils dazu. Am Anfang sind Stimmen aus dem Publikum zu hören, die begeistert waren und sagen, Frieden ist möglich. Es folgte die gegenseitige Begrüßung auf Russisch und Englisch. Dann folgten weitere Begrüßungsworte mit der Aussage, dass wir zwar nicht wissen, wie die Welt ohne Krieg aussieht, dass wir aber wissen, wie wir da hinkommen. Es sprachen dann die Gründer von IPPNW und ich habe hier die Ausschnitte aus der Rede des russischen Kardiologen genommen, der auf seine Art zeigte, was Menschen auf beiden Seiten der Front gemeinsam haben.
On December 13th, 1984, Soviet and American citizens were linked by television satellite for the first space bridge between San Francisco and Moscow.
I just wish that President Reagan and Every other politician in the world will be watching this tonight because there's hope for us all.
Ее поддерживают все народы, не только наших двух стран, но и всех стран мира. И, конечно же, это будет способствовать делу мира.
You could feel that connection, you know, when we were waving, and just the hope that we will be able to build a world beyond war. We can do it.
Спасибо, Ричард.
Thank you, Richard. We have something to say to you too.
Moscow, we would all like to say good morning to you. So everybody together, Доброе утро, Москва! The presentation will be made to the founders of that great organization, Dr. Chazov in the Soviet Union, and with us here in San Francisco this evening is Dr. Bernard Lamb. This event, the presentation of the Beyond War Award, is one beginning step in the process of building a world beyond war. And what do we know about a world beyond war? We don't know what it will look like exactly, but we do know a good deal about how to get there.
I, like Professor Lown, am a cardiologist, and every day we listen to the beating of the hearts of our fellow countrymen. I will try now to reproduce how the heart of a healthy Russian beats.
Это бьется сердце здорового русского.
The heart of a healthy Russian sounds
like. А так
like.
Вот бьется сердце здорового
And this is also how the heart of a healthy American
Вы видите,
sounds.
Они бьются
You see
одинаково.
That they В их beat ритме, in exactly the same
стремление,
way.
К счастью.
The first gift will come to us here in San Francisco from Moscow, from Zhanna Bishevskaya, who is one of the most popular folk singers in the Soviet Union.
Hello, our dear American friends. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Show yourself, они с парнями летним.
Heute engagiert sich IPPNW weiterhin für die Abschaffung aller Atomwaffen und für ein Ende der Atomenergienutzung. IPPNW hat in 64 Ländern Ableger, darunter auch Deutschland. Und es sind nicht nur Ärzte dabei, sondern auch Medizinstudierende. Ist es jetzt ein Stilbruch, wenn ich nach dem feierlichen Beitrag eben noch eine andere Seite der Friedensbewegung vorstelle? Wie passt das zusammen mit Tanz? Der in Israel geborene Tanzweltmeister Pierre Dulaine hat in den USA die Dancing Classrooms geschaffen. Sie finden aber weltweit statt und es gab auch schon tanzende Klassenzimmer in Deutschland. Der Dokumentarfilm Dancing in Jaffa zeigt einen solchen Tanzkurs mit israelischen und palästinensischen Kindern. Sie lernten Standard- und lateinamerikanische Tänze. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man aufeinander zugeht, sich einander zuwendet, sich kampflos miteinander bewegt. Es ging nicht um Opernballatmosphäre oder um den schönen Schein. Selbstwertgefühl, gute Umgangsformen, andere Menschen gut behandeln und gut behandelt werden, auch solche Dinge wurden in den tanzenden Klassenzimmern vermittelt. Der Dokumentarfilm Dancing in Jaffa zeigt durchaus reale Kriegsszenen, denn machen wir uns nichts vor, der Krieg geht weiter. Doch stehen diese realen Kriegsszenen genauso realen Szenen gegenüber, die einfach bezaubernd anzusehen sind. Die Abschlussfeier scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. Im Filmtrailer sieht man viele lachende oder lächelnde Gesichter. Sie finden im Internet weitere Dokumentationen dieser besonderen Tanzkurse. Das Team der Dancing Classrooms kommt temperamentvoll, begeistert und überzeugend daher. Tanzen hat mit Verbindungen zu tun, sagen sie. Tanz vermittelt ihrer Ansicht nach Dinge wie Selbstwertgefühl, gegenseitigen Respekt, Selbstständigkeit, Teamarbeit, gute Umgangsformen. Es sei eine soziale und emotionale Schule.
Von den eingekesselten sowjetischen Armeen. Das waren riesige Armeen, die waren eingekesselt. Und dann kam der so frühe, kalte Winter, früher als sonst. Und es erfroren auch viele deutsche Soldaten. Dann liefen Kleidersammlungen in der Heimat, die liefen aber natürlich nur für deutsche Soldaten. Da haben mein Freund von Oldenburg, auch aus Hamburg, mein Kumpel und ich, wir haben uns dann lange über unterhalten. Und dann gedacht, aber was ist denn nun jetzt? Was ist denn mit den Sowjets da? Zu Hunderttausenden, zu Millionen auf freiem Feld, bei 35 Grad unter Null. Die müssen doch alle erfrieren und verhungern. So war es ja auch. Die ganz große Herde ist ja gleich zu Anfang umgebracht worden. Und da haben wir gesagt, also diesen Krieg, den wollen wir nicht mitmachen. Also nicht, dass wir direkt politisch waren, aber wir wollten den Krieg nicht mitmachen. Wir wollten nicht andere Leute umbringen und wir wollten ganz einfach leben. Die Adresse in Toulouse. Dann wollten wir nach Marokko, das war noch zum Teil französische Kolonien, und dann wollten wir nach Amerika. Also Amerika, das war immer mein Traum. Bin da nie hingekommen und heute ist das auch nicht mein Traum mehr. Wir sind dann in die Waffenkammer eingebrochen, haben uns bewaffnet mit Pistolen, Munition, sind dann von Bord runter, wir wohnten auf so einem Wohnschiff da. Die Franzosen warteten mit einem kleinen Laster in der Nebenstraße. Es war dunkel schon. Wir bekamen ein Zivilzeug an, so Bastenmützen. Und dann haben sie uns zur dieser innerfranzösischen unbewachten Grenze gefahren und sind zurück. Und wir wollten dann im Morgengrauen rüber, weil das so unübersichtlich war. Da sind wir wirklich dummerweise dabei eine deutschen Zollstreifen die Arme gelaufen. Die hielten uns aber für Franzosen, aber die wollten uns bitte machen. Du stehst auch alles in meinem Urteil. Und die gingen schräg vor uns, Gewehre umgehängt. Wir hatten entsicherte Pistolen in der Tasche und die hätten wir schießen können und haben sie tun können. Ich will das nicht glorifizieren, aber wir haben uns ja bewaffnet, um uns sicherer zu fühlen. Und vielleicht auch zu schießen, das alles weiß ich gar nicht. So weit denkt man oft gar nicht. Aber wir haben es nicht tun können. Und dann kamen wir zur Wache und dann platzte alles auf. Dann kamen wir nach Bordeaux zurück und wurden dann zum Tode verurteilt. Nicht mal eine Stunde.
Ludwig Baumann, eine wichtige deutsche Friedensstimme. Zusammen mit seinem Kumpel Kurt Oldenburg desertierte Baumann 1942 in Frankreich. Diese Aufnahme ist aus dem Jahr 2010. Baumann erzählte seine Erlebnisse während der Ausstellung »Was damals Recht war – Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht«. Die Videos stehen auf der Website ludwigbaumann.de. Dort sind außerdem Beiträge mit Herrn Baumann aus der Reihe »Gedächtnis der Nationen« verlinkt. Wie erging es ihm und Kurt Oldenburg nach ihrer Verhaftung durch die Nazis?
Ich war wie vom Kopf geschlagen. Wir wurden aber vorher schon und auch noch in der Todeszelle gefoltert. weil wir unsere französischen Freunde nicht verraten haben. Wir wussten ja, wir konnten so schnell nicht diesen Weg gemacht haben ohne Hilfe. Und ich war 10 Monate, also Kurt auch, in der Todeszelle, Tag und Nacht, an Händen und Füßen gefesselt. Jeden Morgen früh, wenn die Wachen wechselten, dann dachte ich, die holen mich raus. Es war so ein Grauen, was mich heute oft noch traumatisch einholt. Ich wurde aber nach 7 Wochen durch Beziehung meines Vaters von Großadmiral Reeder begnadigt. Zu 12 Jahren Zuchthaus zu verbüßender Kriegsende, wenn wir den Krieg gewonnen hätten. Ich habe es nicht erfahren, eben weil ich meine französische Freunde nicht verraten habe und dieser Geisel auf den Gefängnishof gebracht und wir konnten das sehen durch Gitter. Und da sahen wir Frauen und Mütter, die ihre Männer und Kinder in die Arme nahmen und schrien, wollten sie nicht loslassen. Und wir sahen Soldaten der Wehrmacht, die sie brutal auseinanderrissen. Und die Geiseln alle, auch die Kinder, sie wurden alle umgebracht. Von da aus kamen wir nach Esterwegen, das ist ein KZ in Emsland. Da war ich nicht sehr lange. Und von da aus kamen wir nach Torgau. Das war das größte Wehrmachts-KZ dort. Über 60.000 Gefangene. Auf 43 Reichskriegsgericht. Allein über 1.300, die dort erschossen, erhängt oder enthauptet wurden. Viele Tausend, die an den Haftbedingungen zugrunde gingen. Ich wurde da mit Diphtherie eingeliefert und konnte erfolgende Diphtherie nicht laufen. Ich soll dann sich gleich zum Strafbataillon kommen, als Begünstigung, also nicht im KZ umkommen, sondern eher ehrenhaft oder ohne ehrenhaft an der Front. Und hat das Elend da 16, 17 Monate miterleben müssen. Ich habe da dann auch Johann Lukaschitz kennengelernt, mein Freund, mein späteren Freund. Er hatte so dicke Hand- und Fußfesseln, die Gelenke bluteten. Ich habe auch Bilder davon. Also wir haben die Ketten später gefunden. Und ist dann später enthauptet worden. Wegen Nichtanzeige von Kriegsrat. Und es ist auch oft vorgekommen, dass wir Erschießungen erlebt haben zur Abschreckung. Und manchmal bekamen wir Jacken an. Wir hatten vorne kleine Flicken, einen großen Flicken, da wussten wir, da war jemand drin erschossen worden. Und die das alles überlebt, die kamen zu den Strafverfolgungen.
Und was kam nach 1945? Wer denkt, man hätte die Deserteure anerkannt, der irrt sich gewaltig. Es lief ganz anders.
Die Richter, die uns verurteilt haben, von denen haben viele nach dem Krieg Karriere gemacht, einige sind aufgestiegen bis zu Bundesrichtern, die haben die Nachkriegsrechtsprechung entscheidend mitgeprägt. Erst als keiner mehr von ihnen im Amt war, hat der Bundesgerichtshof am 16. November 1995 in einem Grundsatzurteil festgestellt, die Wehrmacht verstieg, war eine Blutverschließ und die Richter hätten wegen Rechtsbeutung in Tateinheit mit Kapitalverbrechen bestraft werden müssen. Nicht einer ist bestraft worden. Die Richter, die im Osten bestraft wurden, sind 1992 mit dem ersten SED-Unrechtsbereinigungsgesetz rehabilitiert werden, pauschal, auch wenn sie Dutzende oder Hunderte Todesurteile gefällt haben. Und so haben sehr wenige von uns überlebt. Die aber überlebt haben, haben doch gedacht, wie wir, dass unser Landpunkt anerkannt werden würde. Wir sind aber nur als Feiglinge, als Kriminelle, als Verräter geschimpft worden, bedroht worden, wenn wir uns gemeldet haben. Ich auch. Die 37 Menschen, bei denen kämpfen wir, auch im Bundestag, um Rehabilitierung, um Aufhebung der Urteile, um unsere späte Würde. Es wurde immer behauptet, wir können nicht rehabilitiert werden, weil damit alle Soldaten der Wehrmacht ins Unrecht gesetzt werden und wir können nicht rehabilitiert werden, weil damit die Moral und der Auftrag der Bundeswehr untergraben werden. Also es hing immer zusammen. Der Bundestag einstimmig fast in unserer Sache beschlossen hat, der Zweite Weltkrieg war ein Angriff- und Vernichtungskrieg, ein vom nationalsozialistischen Deutschland verschuldetes Verbrechen. Das war ein Durchbruch. Und dann hat die NATO Krieg geführt gegen Jugoslawien, gegen das Völkerrecht, ohne UNO-Mandat. Und Deutschland war dabei, obwohl die Wehrmacht Völkermord an den Serben begangen hatte. Und Schäpling und Fischer wollten ein zweites Auschwitz verhindern. Das hat mich so wirklich umgehauen. Also diese welch eine Verwöhnung der Auschwitz-Opfer. Und da hatten wir die Verbündete verloren. Am 17. Mai 2002 unser Urteil aufgehoben worden. Pauschal außer Kriegsverrat. Also Kriegsverrat ist Landesverrat im Krieg. Und die Fälle, die bekannt sind, und die haben alle erforscht, sind alle moralisch, ethisch, politisch motiviert. Die haben Juden versteckt, die haben Kriegsgefangene geholt, die sind auf den Kandidaten übergelaufen. Es gab nur Todesurteile. Und dennoch sind sie nicht aufgehoben worden 2002. Und mit zwei Begründungen, die einfach skandalös sind. Und wir haben gesagt, dann auch bei den Anhörungen, das kann doch nicht sein. Es hätten doch Millionen, wenn der Kriegsverrat begangen worden wäre, Millionen Zivilisten tatsächlich lassen, nicht mehr zu sterben brauchen. Und wir haben wirklich auch hier die Erfahrung, dass das auch mit Krieg und Frieden heute zusammenhängt. Zum Beispiel, wenn Struck gesagt hat, wir wollen unsere Interessen, wir werden unsere Interessen am Hindukusch verteidigen. Was haben wir dazu tun? Was wäre denn, wenn die Armländer, die Jahrhunderte von unseren reichen Ländern ausgebeutet wurden, bis heute, wenn die nur militärisch stärker wären und die würden ihre Interessen am Rhein oder den Alpen verteidigen, was wäre denn?
Es war ein Gespräch mit dem Wehrmachtsdeserteur Ludwig Baumann, das beispielsweise 25 Schüler der Hamburger Ida-Ehre-Schule dazu motivierte, sich für die Umgestaltung eines Denkmals am Dammtorbahnhof einzusetzen. Das Denkmal wurde umgangssprachlich Kriegsklotz genannt. Deserteurdenkmale gibt es inzwischen in mehreren Städten. Als die Schüler der Hamburger Ida-Ehre-Schule den Bertini-Preis erhielten, war neben Ludwig Baumann auch der Schriftsteller Ralf Giordano dabei. Giordano hatte miterleben müssen, wie sich Antisemitismus erst als Entsolidarisierung und Ausgrenzung zeigte, dann in Form von Verfolgung und schließlich als Massenmord. Giordano und seine Familie hatten immenses Glück. Eine Hamburgerin versteckte sie im Keller, kurz bevor Giordanos Mutter deportiert werden sollte. Nach Kriegsende schrieb Giordano den Roman »Die Bertinis«. Ich hatte in der letzten Sendung in der Lehrfilme der Westalliierten für Deutsche nach 1945 vorgestellt worden, gesagt, der militaristische Zeitgeist der Kaiserzeit hat den Aufstieg der Nazis begünstigt. Viele Quellen und Zeitzeugen, die das traurige Ende der Weimarer Republik miterlebt haben, bestätigen das. Aber wussten Sie, dass eine der ältesten Friedensorganisationen Deutschlands genau in dieser Zeit gegründet wurde? Es war die DFG, die Deutsche Friedensgesellschaft, die später mit den Vereinigten Kriegsdienstgegnern zur DFGVK fusionierte. Es waren allerdings zwei Österreicher, die 1892 in Berlin die DFG gründeten, Bertha von Suttner und Alfred Hermann Fried. 1914 hatte die Organisation fast 10.000 Mitglieder. Sie zahlten teilweise einen hohen Preis für ihr Engagement, ihr öffentliches Eintreten für Frieden, gegen Rüstung, gegen kriegerische Expansionspläne und gegen die Erziehung der Jugend zum Krieg. 1933 wurde die DFG zerschlagen. Nach dem Ende der Nazi-Herrschaft nahm sie ihre Arbeit wieder auf. Der Name Bertha von Suttner sagte mir vorher nicht allzu viel. Ich wusste bloß, dass auch Schulen nach ihr benannt worden sind. Bei der Demonstration in Düsseldorf, die ich zum Anfang der Sendung erwähnt habe, hatte sich eine Rednerin, Hanna Jaskolski, als Bertha von Suttner verkleidet. Von Suttner war eine privilegierte Adlige aus der damaligen österreichisch-ungarischen, kaiserlichen und königlichen Monarchie. Der Liebe wegen und aus Überzeugung ging sie jedoch andere Wege als die, die ihr Elternhaus vorzeichneten.
Die Waffen nieder von Bertha von Suttner. Abschnitt 1. Erstes Buch 1859. Teil 1. Für Gelehrte, Dichter, Länderentdecker hatte ich wohl einige Hochachtung, aber eigentliche Bewunderung flößten mir nur die Schlachtengewinner ein. Mein Vater war General in der österreichischen Armee. Der Papa war so stolz auf seine Kriegserlebnisse und sprach mit solcher Genugtuung von den mitgemachten Kampagnen, dass mir unwillkürlich um jeden Mann leid war, der keine ähnlichen Erinnerungen besitzt. Überhaupt die Geschichte, die ist, so wie sie der Jugend gelehrt wird, die Hauptquelle der Kriegsbewunderung. Da prägt sich schon den Kindersinnen ein, dass der Herr der Heerscharen unaufhörlich Schlachten anordnet, dass sie die Erfüllung eines unausweichlichen Naturgesetzes sind und von Zeit zu Zeit immer kommen müssen, wie Meeresstürme und Erdbeben, dass wohl Schrecken und Gräuel damit verbunden sind, letztere aber voll aufgewogen werden. Gibt es denn einen schöneren Tod als den auf dem Felde der Ehre? Das blies ganz klar und einhellig aus allen Lehr- und Lesebüchern für den Schulgebrauch hervor, da aus jedem Schüler ein Vaterlandsverteidiger herangebildet werden soll, so muss doch schon des Kindes Begeisterung für diese seine erste Bürgerpflicht geweckt werden. Man muss seinen Geist abhärten gegen die natürliche Abscheu, die Schrecken des Krieges hervorrufen können, indem man von den furchtbarsten Blutbädern und Metzeleien wie von etwas Gewöhnlichem, Notwendigem, so unbefangen als möglich erzählt, dabei nur allein Nachdruck auf die ideale Seite dieses alten Völkerbrauches legend, und auf diese Art gelingt es, ein kampfmutiges und kriegslustiges Geschlecht zu bilden. Die Mädchen, welche zwar nicht ins Feld ziehen sollen, werden aus denselben Büchern unterrichtet, die auf die Soldatenzüchtung der Knaben angelegt sind, und so entsteht bei der weiblichen Jugend dieselbe Auffassung, die sich in Neid nicht mittun zu dürfen und in Bewunderung für den Militärstand auflöst.
In black mask they sit in wait of kills. In full of blood, a stick snaps in the snow. They know, they glow in the dark.
Das war eine Aufnahme des LibriVox-Projektes, LibriVox.org. Ich könnte an dieser Stelle weitermachen. Noch mehr Namen, noch mehr Initiativen und noch mehr Friedensbemühungen, Kooperationen und Verbindungen nennen. Interessant fand ich beispielsweise noch, dass Pax Christi, eine internationale Organisation, in ihrem Veranstaltungskalender ein Stück der Berliner Kompanie ankündigte, in dem Christen, Atheisten, Juden und Muslime aufeinander und auf IWF, Weltbank und WTO trafen. Ich wollte noch den unterschiedlichen Ansatz von Ärzte ohne Grenzen und Medico International beschreiben. Ingenieure ohne Grenzen gibt es übrigens auch. Und zu asiatischen Ländern sowie Lateinamerika wäre noch viel mehr zu sagen gewesen. Weder Neuseeland noch der gesamte Balkan wurden hier erwähnt. Aus den vielen Beispielen sei hier noch eins rausgegriffen. Es ist eins, das bitteren Ernst mit Lebensfreude verbindet. Afrika, Burundi. Hier wurde die Organisation TARS aufgebaut, T-H-A-R-S. Der englische, volle Name der Organisation lässt sich übersetzen mit Traumaheilungs- und Schlichtungsservice. TARS wird vom burundischen Psychologen David Niyonzima geleitet, der in der Schweiz die Trauma Healing and Creative Arts Coalition mitgründete. Traumaheilung und kreative Künste. Ein Schweizer war Initiator dieser Koalition. Geograf, Volkswirt, im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten tätig gewesen. Projektverantwortlicher in afrikanischen Ländern, Co-Präsident des Schweizer Zweiges vom Internationalen Versöhnungsbund. Eine somalische Organisation ist ebenfalls beteiligt. Ein weiterer Mitgründer ist ehemaliger Kindersoldat und kommt aus der DR Kongo, wo er eine Organisation leitet. Er war als 12-Jähriger verschleppt worden und konnte Jahre später durch glückliche Umstände in der Schweiz eine Traumatherapie machen. Was haben kreative Künste mit all dem zu tun? Laienhaft ausgedrückt wird bei Traumatisierungen die Verbindung beider Gehirnhälften gestört. Die Menschen können zum Beispiel kaum noch schlafen, sie werden aggressiv oder depressiv. Kreativität kann dabei helfen, diese Verbindungen wieder aufzubauen. In vielen Fällen ist keine vollständige Heilung durch Therapie und kreatives Tätigsein möglich, wohl aber eine Verbesserung des Lebensgefühls. TAS ist in den Ländern der großen Seen aktiv. Dazu zählen beispielsweise auch Tansania, Kenia oder Uganda. Die Organisation schult Berater, sie schafft sichere Orte, damit sich Menschen begegnen können, an denen sie von ihren schlimmen Erlebnissen erzählen können. Es wurden auch Frauenhäuser eingerichtet. Wie könnten sich schwer traumatisierte Menschen wieder mit anderen verbinden? Wie können sie wieder Vertrauen, wieder Lebensfreude empfinden oder mit anderen zusammenarbeiten? So geht es bei den Treffen der lokalen TAS-Gruppen genauso um gemeinsames Tätigsein. Die Zusammenkünfte sind keineswegs nur traurig. Es wird auch gefeiert. Von einer Quäkergemeinde aus den USA kamen Frauen zu Besuch. Sie brachten den burundischen Frauen das Quilt-Nähen bei. Das ist eine englische und US-amerikanische Tradition. Quilts sind gemusterte Steppdecken oder Patchworkdecken. Das Quilten gilt als soziales Ereignis. Stoffteile werden gemeinsam zu einer Decke verarbeitet. Das passte einmal wegen der Nähgruppen in Burundi und es passte auch zu einer Tradition. Wer jemanden trösten will, gibt ihm eine Decke. Diese bunt gemusterten Decken hatten aber noch einen weiteren Effekt. Sie wurden sehr beliebt und sie lassen sich natürlich auch verkaufen. Frauen, die vormals ausgestoßen waren, kamen nun in mehrerer Hinsicht wieder zurück in die Gesellschaft.
Könnte sein, wie Eisenhower mal gesagt hat, ich glaube es war 1953, dass die Menschheit wird Frieden so dringend haben wollen, dass wir es ihnen besser geben. That we had better give it to them. Nicht? Er meinte we, also die Regierungen der Welt zum Beispiel. Nicht? Und da habe ich eine kleine Hoffnung. Ich glaube, der große Protest weltweit, die großen Demonstrationen weltweit, ich habe jetzt vergessen, ob es 2001 oder 2 war, also gegen einen Krieg, Afghanistan und Irak war da am Horizont, könnte man sagen, also Krieg, der noch gar nicht angefangen hat und der Weltprotest, das hat mir gesagt, dass die Menschheit, also ein großer Teil, ein wichtiger, ein überhaupt nicht trivialer Teil der Menschheit und auch der einfachen Menschheit, also nicht Staatsmänner oder Diplomaten und solche Politiker, haben erkannt, dass der Krieg selbst der Feind ist.